Eine kurze Geschichte der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Werttheorie steht seit langem schon im Zentrum der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Zu den wichtigsten frühen Initiativen in diese Richtung kam es Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich. Damals gab es mindestens 8 Versuche unterschiedlicher Denker, das französische Sozialprodukt auf der Basis von Quesnays landbasierter Werttheorie zu schätzen. Da für Quesnay, wie wir gesehen haben, ausschließlich der agrarische Output in die Produktionsgrenze fiel, alle anderen lebten für ihn lediglich vom Transfer aus dem Agrarsektor, landete der herstellende Sektor auf der unproduktiven Seite dieser Grenze. Er ignorierte Gegenstimmen wie die von Say, der in einem breiteren utilitaristischen Ansatz die Ansicht vertrat, produktive Arbeit sei einfach Arbeit, die Nutzen produziere. Wenn Leute ein Produkt kaufen wollen, dann weil es Nutzen für sie hat. Dies mache die Herstellung des Produkts produktiv. Den herstellenden Sektor vom Sozialprodukt auszuschließen, schien Quesnays Anhängern so offensichtlich, wie es uns heute offensichtlich erscheint, alles aufzunehmen, was einen Preis erzielt. Diese ersten französischen Schätzungsversuche des Sozialprodukts kamen von illustren Leuten. So gehörten dazu etwa der Schriftsteller Voltaire, 1694 bis 1778, Antoine Laurent, 1743 bis 1794, einer der Begründer der modernen Chemie, und sein Freund, der Mathematiker Joseph-Louis Lagrange, 1736 bis 1813, heute besser bekannt für seine Arbeiten im Bereich der Mechanik und mathematischer Techniken, die noch immer bei Ökonomen in Verwendung sind. Quesnays Logik erwies sich als bemerkenswert haltbar. Noch 1878 basierte eine französische Schätzung auf seinen Ideen. Ähnlich einflussreich waren Adam Smiths Überlegungen zur Wertproduktion. Seine Schätzungen des Nationaleinkommens enthielten nur die Produktion bzw. das Einkommen agrarischer und industrieller Arbeit, die materielle Güter, fassbare Gegenstände produzierte, und schlossen alle Dienstleistungen wie die von Staat oder Banken aus. Smiths Ideen lagen sogar der ersten Berechnung des Sozialprodukts im revolutionären Frankreich zugrunde. Napoleon beauftragte Charles Garnier, 1758 bis 1836, einen Jünger Smiths, damit ein aktuelles und akkurates Bild des französischen Nationaleinkommens zu erstellen. Ende des 19. Jahrhunderts dominierte die Grenznutzentheorie. Obwohl sie sich radikal unterschied vom Denken früherer Ökonomen, unterstrich sie auch die Bedeutung der Werttheorie beim Nationaleinkommen. Unter ihrem Einfluss nahmen Ökonomen zunehmend alles, was mit Einkommen gekauft war, in ihre Berechnungen des volkswirtschaftlichen Gesamteinkommens mit auf. Für sie addierte sich die Summe der Erträge aus Marktaktivitäten, ungeachtet des Sektors, zum Nationaleinkommen auf. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Steuerstatistiken wurde es leicht, Schätzungen auf der Basis von Einkommensdaten vorzunehmen und dann die persönliche Verteilung des Einkommens zu analysieren. Alfred Marshall, der Vater der Grenznutzentheorie in Großbritannien, war die treibende Kraft hinter ihrem Einsatz bei Schätzungen des Nationaleinkommens. In seinen überaus einflussreichen Principles of Economics ließ er sich lang und breit über die Methodik zur Schätzung des Sozialprodukts aus. Ein früheres Buch, das er zusammen mit seiner Gattin Mary Paley Marshall, 1850 bis 1944, geschrieben hatte, ließ keinen Zweifel am Nutzen als Basis des Nationaleinkommens. Zitat: Alles, was im Verlauf eines Jahres produziert wird, jeder geleistete Dienst, jeder frisch erbrachte Nutzen, ist Teil des Nationaleinkommens. Derweil wurde die Bedeutung der von Marx in extenso entwickelten Arbeitswerttheorie, welche Produktivität ganz und gar in der Schaffung von Mehrwert verwurzelte, bei den Schätzungen des Nationaleinkommens entweder bestritten oder zunehmend ganz und gar ignoriert. Da man sie Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem revolutionären Programm verband, passte sie per Definitionem nicht in die offiziellen Statistiken eben jener Nationen, denen gegenüber gerade Marxisten so kritisch waren. Ganz anders verhielt sich das selbstverständlich in Ländern, wo Kommunisten an die Macht kamen, erst in der Sowjetunion nach der Revolution der Bolschewiken 1917 und später dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa, obwohl man sich dort zur Rechtfertigung ihres Materialproduktsystems, das nur materiellen Gütern Wert beimaß, genau genommen eher auf Smith, denn auf Marx hätte berufen sollen. Mit Ausnahme dieser sozialistischen Staaten breitete sich der Gedanke, Schätzungen des Nationaleinkommens sollten auf der Gesamtsumme aller Einkommen gegründet sein und so für eine umfassende Produktionsgrenze sorgen, rasch auf zahlreiche andere Länder aus. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren sich die Marginalisten der Grenzen ihrer Theorie bewusst geworden. Entsprechend begann man darüber nachzudenken, auch nicht-marktliche Aktivitäten in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit einzubeziehen. Der britische Ökonom Arthur Cecil Pigou, 1877 bis 1959, einer von Alfred Marshalls Studenten, der ihm auf Wunsch seines Lehrers als Professor für politische Ökonomie in Cambridge nachfolgte, vertrat die Ansicht, man sollte, da Marktpreise lediglich Indikatoren der Zufriedenheit, des Nutzens sein, den man aus dem marktlichen Austausch ziehe, bei der Berechnung des Nationaleinkommens noch weitergehen und auch die Wohlfahrt mit einbeziehen. Wohlfahrt, so Pigou, sei ein Maß für den Nutzen, den Menschen aus Geld ziehen können, für den materiellen Lebensstandard mit anderen Worten. In seinem einflussreichen Buch »The Economics of Welfare« definierte Pigou 1920 den Umfang unserer Nachforschungen als auf den Teil der sozialen Wohlfahrt beschränkt, der direkt oder indirekt mit dem Zollstock des Geldes in Beziehung zu bringen ist. Auf der einen Seite forderte Pigou alle Aktivitäten, die die Wohlfahrt nicht wirklich verbesserten, denken Sie an die Diskussion der Wohlfahrtsprinzipien ab Pareto in Kapitel 2, aus dem Nationaleinkommen auszuschließen, selbst wenn sie Geld kosteten. Auf der anderen Seite betonte er, Aktivitäten, die Wohlfahrt generierten, seien mit einzubeziehen, selbst wenn man nicht für sie bezahlte. Unter diese fielen für ihn auch kostenlose oder subventionierte Dienste des Staats. Einer von Pigous bekanntesten Schülern besorgte als erster eine Schätzung des sinkenden Nationaleinkommens der Vereinigten Staaten während der Großen Depression. Der in Weißrussland geborene Simon Kuznets, 1901 bis 1985, Professor für Ökonomie in Harvard, erhielt 1971 den Nobelpreis für Ökonomie für seine Arbeit im Bereich der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Da sie seiner Ansicht nach Kosten verursachten, ohne unterm Strich zum ökonomischen Output beizutragen, schloss Kuznets im Gegensatz zu Pigou all die staatlichen Aktivitäten, die nicht unmittelbar in einem Fluss von Gütern oder Diensten an die Haushalte resultierten, aus der Produktionsgrenze aus. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Justiz, internationale Beziehungen, die Bereitstellung von Infrastruktur und so weiter. Kuznets glaubte außerdem, dass nicht alle Ausgaben der Haushalte den materiellen Lebensstandard hoben. Einige dienten lediglich dazu, die Kosten modernen Lebens zu bestreiten, insbesondere die überhöhten Kosten der modernen städtischen Zivilisation. Als Beispiel führte er die Kosten für ein Bankkonto an, Gewerkschaftsbeiträge oder die soziale Verpflichtung, Mitglied in dem einen oder anderen Club zu sein. Kuznets Schätzung zufolge schlugen zwischen 20% und 30% der Verbraucherausgaben für diese Dienste zu Buche. Er vertrat jedoch die Ansicht, dass unbezahlte Hausarbeit mit einbezogen werden sollte, da sie eindeutig zur Verbesserung der ökonomischen Wohlfahrt beitrage. Kuznets zog die Produktionsgrenze schließlich zwischen allem, was seiner Meinung nach zur Verbesserung des materiellen Lebensstandards beitrug, und dem, was nicht dazu beitrug. Vielleicht wäre Kuznets Ansichten in einer friedlichen Welt eine größere Zugkraft beschert gewesen. Die Erfordernisse des Zweiten Weltkriegs jedoch, die die Staaten zwangen, sich auf die Kriegsanstrengungen zu konzentrieren, führten die Ökonomen auf einen anderen Weg. Anstatt sich um die Wohlfahrt zu kümmern, versteiften sie sich eher auf den Output, die Produktion. Und so behielten jene Ökonomen die Oberhand, für die das Sozialprodukt die Gesamtsumme der Marktpreise war. Die daraus resultierenden Methoden, Schätzungen des Outputs bei der Berechnung des BIP einzusetzen, schienen der Grenznutzentheorie zu folgen, deckten sich aber in Wirklichkeit gleich in zweifacher Hinsicht nicht mit ihr. Erstens ignorierten sie das Konzept von Wert als Nutzen, die Wohltat, die der Verbraucher aus einer Ware zieht, und nahmen Posten mit auf, die dem Wohlfahrtskonzept von Pigou und Kurznetz zufolge für die Schaffung von Wert notwendig sind. Anstatt danach zu gehen, ob bestimmte Endverbraucherausgaben den Nutzen erhöhen oder nicht, fügten sie dem BIP alle Endverbraucherausgaben hinzu. Kurznetz selbst schrieb dazu: Viele Lebensmittel und Medikamente sind nach wissenschaftlichem Ernährungs- und medizinischem Standard wertlos. Viele Haushaltsgeräte sind irrelevant für jedwedes wissenschaftlich belegte Bedürfnis hinsichtlich Schutz und Komfort. Viele Dienstleistungen wie auch Gebrauchsgegenstände sind nur deshalb begehrenswert, um damit Ausländer oder Landsleute zu beeindrucken und würden wohl kaum ethischen Verhaltensgrundsätzen gegenüber dem Rest der Menschheit genügen. Von dieser Warte aus gesehen, übertrieben die neuen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen es mit der Betonung der Wohlfahrt. Zweitens ist der Wettbewerb in einer Volkswirtschaft in der Regel nicht vollkommen. Eine Tatsache, die sich für auf neoklassische Ideen von vollkommenem Wettbewerb und Gleichgewicht getrimmte Ersteller volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen als entschieden unbequem erwiesen hat. Indem sie einfach Marktpreise addierten, ignorierten sie den Umstand, dass diese Preise eben doch nicht immer ein Gleichgewicht hervorbringen und mit der Vorstellung vom vollkommenen Wettbewerb zu vereinbaren sind. Kurzum, während der Kriegsjahre entfernte sich die Praxis ganz entschieden von der vorherrschenden Theorie. Man könnte auch sagen, die Nutzwerttheorie war nicht in der Lage, die kriegsbedingten dringenden Probleme der Zeit zu lösen. In vieler Hinsicht gehen die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, wie wir sie heute kennen, zurück auf das Trauma der großen Depression, der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und auf Notwendigkeiten des Zweiten Weltkriegs. Hier, und nicht nur hier, spielte der britische Ökonom John Maynard Keynes 1883 bis 1946 eine entscheidende Rolle. In seinem 1936 erschienenen, während der großen Depression entstandenen Meisterwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes ging Keynes von der Annahme aus, dass Arbeiter die Kaufkraft ihres Lohns unterschätzen und deshalb bereit sein würden, mehr als eigentlich nötig zu arbeiten. Diese unfreiwillige Überproduktion würde, da weniger Arbeiter benötigt würden, um dieselbe Menge an Arbeit zu leisten, ihrerseits zu unfreiwilliger Arbeitslosigkeit führen. Und die Wirtschaft könnte sich in einem Gleichgewicht mit niedrigem Produktionslevel wiederfinden. Hierbei handelt es sich um einen Zustand, in dem wirtschaftliche Kräfte, wie etwa Angebot und Nachfrage, ausbalanciert sind und kein Anreiz zur Änderung dieses Zustands besteht, obwohl der niedrige wirtschaftliche Gesamtoutput auf Löhne und Beschäftigung drückt. Auf der Basis dieses Gedankens entwickelte Keynes eine Theorie der Makroökonomie, der gesamtwirtschaftlichen Prozesse, bei der Ausgaben der öffentlichen Hand den Wirtschaftskreislauf im Falle einer Investitionsflaute stabilisieren und sogar den wirtschaftlichen Output anheben könnten. Um die Wirtschaft aus der Depression zu heben, benötigte der Staat Informationen, mittels deren sich die Wirksamkeit seiner Politik messen ließ. Bis dahin war man größtenteils blind geflogen. Es hatte nie Bedarf an detaillierten Statistiken gegeben, wo die Wirtschaft doch angeblich selbstregulierend war. Keynes Buch »How to Pay for the War« stellte 1940 die Idee vor, das Nationaleinkommen in einer Reihe von Gesamtrechnungen darzustellen und revolutionierte damit die Art und Weise, wie der Staat mit diesen Daten umging. Ende der 1930er und in den 1940er Jahren nahmen die staatlichen Bilanzierer Keynes Ideen zur Belebung der Wirtschaft durch öffentliche Ausgaben auf und kamen zu der Ansicht, durch eben solche Ausgaben direkt auf die Produktion einwirken zu können. Damit bekamen die Staatsausgaben zum ersten Mal in der Geschichte modernen ökonomischen Denkens Bedeutung, was in scharfem Gegensatz zu Kuznets stand, der bei der Berechnung des Nationaleinkommens zahlreiche staatliche Dienste außen vor ließ. Dass der Staat zum Nationalprodukt beitragen sollte, war neu und ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der Werttheorie. Keynes Ideen setzten sich rasch durch und hatten einen wesentlichen Einfluss auf die Veröffentlichung des ersten Handbuchs zur Errechnung des Sozialprodukts, des United Nations System of National Accountants, SNA, eines monumentalen Werks, das in seiner heutigen vierten Auflage 662 Seiten umfasst.